Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Menschen, die von hohen Rampen in die Tiefe springen, die Wände hochlaufen oder sich mit dem BMX-Rad überschlagen, sie werden uns heute begegnen, denn sie sind Teil der Urbanetics Show, eine Mischung aus Theater, Zirkus und Performance, die jedes Jahr im Ruhrgebiet und darüber hinaus ein großes Publikum begeistert. Inszeniert wird diese Show von Christian Eggert. Er hat dieses besondere Projekt auch ins Leben gerufen und damit bringt er Street Art und viele junge Leute auf die große Bühne. Darüber wollen wir reden. Guten Morgen, Christian Eggert.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Können Sie selbst denn eigentlich auch Kunststücke?
Ich kann keine Kunststücke, nein. Ich habe früher mal Handball gespielt, da habe ich ein paar Kunststücke gemacht, aber auf der Bühne selbst Kunststücke vollführen, das tue ich nicht. Ab und zu moderiere ich mal an. Aber das überlasse ich anderen.
Es muss ja auch jemanden geben, der die Fäden so ein bisschen zusammenhält. Urbanetics, so heißt Ihr Projekt. Wofür steht der Name eigentlich?
Ja, das Wort Urban, also alles, was in der Stadt stattfindet. Und das X hinten ist eigentlich ja so ein Crossing. Das heißt, was wir zeigen, ist so der Schnittpunkt in dem X. Also wir bringen alle möglichen Künstlerinnen zusammen. Und das, was der Zuschauer hinterher sieht, das ist eigentlich so... ja, der Crossover aus all dem.
Christian Eggert bringt mit seinem Projekt Urbanetics urbane Jugendkultur und Artistik zusammen. Die Shows sehen sich jedes Jahr viele tausend Menschen an, viele Jahre in der Jahrhunderthalle in Bochum, zuletzt in der Grugerhalle in Essen. Vielleicht können Sie ja einen Moment aus der letzten Urbanetics-Show mit uns teilen, damit wir eine Vorstellung bekommen, was dort eigentlich auf der Bühne passiert.
Ja, auf der Bühne, wir haben in die Grugerhalle haben wir halt eine große Bühne gebaut und einen Laufsteg, der also mitten ins Publikum führt. Da fassen ja 3000 Menschen rein. Und wir haben dort mit vielen Tänzern inszeniert. Wir hatten 16 Tänzern, davon waren 8 eigentlich zum ersten Mal in so einer großen Produktion. Das war sehr spannend. Dann gibt's 8 Biker, die über die Rampen fliegen. Dann gab's Artisten aus Montreal, die Catwalk-Trampolin machen, das ist so eine Wand, die man runterspringt und wieder hochläuft. Es gibt eine Band, es gibt Musiker, es gibt Beatbox, es gibt eine kleine Geschichte, die erzählt wird. Also es ist so ein sehr, ich sag, energetisch aufgeladene Produktion, die aber auch poetische Momente hat.
Und dieses urbane Jugendkultur, das ist ja eigentlich, also das sind verschiedene Disziplinen, kann man sagen. Ne? Was meint das alles? Also wer macht bei Ihnen alles mit? Wer trainiert bei Ihnen alles mit?
Also es gibt sehr, sehr viele Spielarten der urbanen Jugendkultur. Wir haben also viele Tänzer, mit denen wir arbeiten, die auch wiederum sehr viele verschiedene Tanzstile machen, von Hip-Hop über Locking, Popping, Voguing, alles Mögliche. Wir haben die Biker, die auch wieder verschiedene Dinge machen. Das heißt, sie springen über Rampen oder sind auf ihrem BMX, Flatland BMX unterwegs, da tanzen sie auf den Fahrrädern. Dann gibt es die Parkourläufer, die wir aus dem Stadtbild kennen, die sich immer wieder Inszenierungen überlegen, die bühnentauglich sind. Also ein Beatboxer, Musiker, die auch unterwegs sind. Ganz, ganz viele unterschiedliche urbane Künstler, die dann treffen auf Artisten, die in der ganzen Welt unterwegs sind, was sehr spannend ist. Und da findet also auch ein regelmäßiger Austausch statt.
Ich muss gleich mal nachfragen. Also Parcours habe ich schon gehört. Das ist ja irgendwie so den direkten Weg nehmen von A nach B und dabei alle Hindernisse, die sich irgendwie da auf dem Weg da befinden, überspringen oder irgendwie dann nehmen. Aber Sie haben gerade gesagt, Popping zum Beispiel beim Tanzen, das habe ich noch nicht gehört.
Ja, das sind so Impulse, so jeden Beat mitzunehmen und bis in den kleinen Finger. Wie kann man das beschreiben? Ganz schwierig, das müssten Sie mal googeln und mal nachschauen im Internet. Popping lässt sich wirklich schwer beschreiben. Für mich jetzt, das sind isolierte Bewegungen, die den kleinsten Beat mitnehmen, kann man so sagen.
Kleiner Google-Auftrag für den Nachmittag, aber bitte erst nach der Sendung, ja, mal bitte Popping nachgoogeln oder natürlich sich mal eine Show von Urbanetics anschauen. Wie ist denn eigentlich die Idee entstanden?
Ja, die Idee ist eigentlich entstanden, 2008 war klar, dass das Ruhrgebiet mit Flaggschiff Essen Kulturhauptstadt wird und dann haben wir zusammengesessen, überlegt, was können wir machen im Rahmen dieser tollen Gelegenheit und dann ist uns die Idee gekommen, dass wir doch gern mal auch Menschen zeigen, die in der Region leben und dann sind wir auf die Idee gekommen, weil ich mich schon seit 20 Jahren mit Artistik beschäftige, mal die Street-Art-Szene genauer zu betrachten. Mein Sohn war damals 14, auch einer der Biker. Der hat mir viele Videos gezeigt. Wir waren überall in allen möglichen Spots, wo man die Street-Artisten finden kann. Und ja, daraus ist dann, sagen wir mal, die Idee entstanden. Ich habe dann die alte Marienkirche angemietet, Die ist heute das Foyer vom Konzerthaus in Bochum. Und dann ging das so langsam los.
Aber Sie sind, habe ich gehört, bei der Ruhr 2010, also eben bei dieser Metropolregion, bei dieser Idee Kulturhauptstadt, nicht gleich offene Türen eingerannt. Ne? Was waren da erstmal Vorbehalte, die Ihnen entgegengebracht worden sind?
Naja, man muss sich überlegen, dass da tausende von Konzepten eingereicht worden sind. Und ich weiß nicht, wer unser Konzept gelesen hat. Jedenfalls ist es abgelehnt worden. Wir haben da ein bisschen geschmollt und haben es dann trotzdem gemacht. Ich war da bei unserem Kulturdezernent in Bochum, dem Herrn Townsend, habe die Idee vorgeschlagen und der fand das super und es gab damals auch noch 1 Euro pro Einwohner pro Stadt für Projekte, die frei vergeben werden durften und dann haben wir einfach gestartet.
Einfach gestartet, sagt sich natürlich so einfach. Sie mussten ja auch erstmal Leute dann zusammentrommeln, die dann eben die Street Art auf der großen Bühne vorführen. Wie sind Sie das angegangen?
Das war tatsächlich nicht so ganz leicht. Also wir haben das allererste Mal getrommelt und das war ein ziemliches Fiasko. Da haben wir irgendwie 10 Menschen sind da in eine Turnhalle gekommen und haben sich dafür interessiert. Und dann sind wir aber auf die Idee gekommen, das zu nutzen, was in der Jugendkultur auch fest verankert ist, nämlich Casting. Und wir haben das ganze Casting genannt für Urbanetics. Und auf einmal kamen von überall die Street-Artisten und haben ihr Können gezeigt. Und wir hatten eine Jury und haben also das ganze Prozedere auch so durchgeführt wie im Fernsehen. Und das fanden alle spannend. Und das war eigentlich eine gute Idee. Und dadurch wurde das Projekt immer interessanter auch für die jungen Leute, weil sie das spannend fanden, werde ich jetzt genommen, werde ich nicht genommen. Also am Anfang war es nicht leicht.
Sozusagen das Ruhrgebiet sucht den nächsten Street-Art-Superstar.
Genau, also inzwischen ist es natürlich ganz anders, aber damals war es wirklich so, ja auch so ein gewisses Misstrauen gegenüber allen, die da so die Street-Art-Szene vielleicht vor den Karren spannen wollen. Man musste da viel Überzeugungsarbeit leisten.
Wenn Sie das ansprechen, so gewisses Misstrauen, ich meine, da kommen ja auch ganz unterschiedliche Charaktere aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Wie schwierig war es dann, ein großes Ganzes entstehen zu lassen?
Da hat mir natürlich geholfen, dass ich auch Wurzeln in der Jugendarbeit habe und auch viele nette Kolleginnen und Kollegen, die damals mit beteiligt waren. Und wir haben dann ein Camp gemacht, ein Ostercamp, wo wir die ganzen Street-Artisten in einer Turnhalle hatten und auch bewirtet haben und wo dann auch die internationalen Künstler dazukamen. Und da gab es einen wunderbaren Moment, da kamen 2 weltberühmte Tänzer zur Tür rein aus Japan, Hilti und Bosch. Und da haben die jungen Leute erst verstanden, wow, der meint das wirklich ernst.
Sie haben ja auch dann gleich einen großen Erfolg gehabt mit Urbanetics. War dann auch klar, dass Sie das auf jeden Fall weitermachen?
Naja, es war gar nicht so klar. Eigentlich waren die Shows angesetzt für Mai 2010, nur für 5 Tage, also 5 Produktionen. Und damals war es so, die Jahrhunderthalle lässt sich nicht verdunkeln. Das heißt, wir haben um 21 Uhr gespielt und um 24 Uhr. Und für 24 Uhr waren überhaupt keine Karten verkauft anfangs. Und dann haben wir eine öffentliche Generalprobe gespielt. Und die hat die Leute so begeistert, dass innerhalb von 24 Stunden 3000 Tickets verkauft worden sind für diese Mitternachtsveranstaltungen. Und das war eigentlich der Startschuss.
Jahrhunderthalle in Bochum, das war sozusagen Ihre erste Spielstätte. Mittlerweile sind Sie in der Krugerhalle in Essen. Sie haben auch eine eigene Trainingsstätte geschaffen, den Open Space in Bochum. Was ist das eigentlich für ein Ort?
Ja, das ist eigentlich ein ganz offener Ort. Der ist jetzt nicht nur die Trainingsstätte von Urbanetics, sondern das ist ein Ort, wo alle jungen Menschen willkommen sind, die sich in den verschiedenen Disziplinen erproben wollen und sich austauschen wollen. Das ist ein Ort, wo die Biker sich treffen, wo Rampen für Biker stehen, wo Tanzflächen sind, Lufthängepunkte für Luftartisten, Parcours, Obstacles, also all das, was man braucht, um zu trainieren. Und dieser Ort hat jeden Tag geöffnet und alle jungen Menschen können dort umsonst trainieren.
Und da kommen richtig viele junge Menschen hin. Christian Eggert hat gerade schon erzählt, wie er urbane Jugendkultur von der Straße auf die Bühne bringt. Er hat auch einen Ort geschaffen, an dem junge Leute miteinander moderne Bewegungskünste trainieren können, den Open Space in Bochum. Das ist eine 1200 Quadratmeter große Halle. Christian Eggert hat gerade schon ein bisschen beschrieben, was da drin passiert. Wer trainiert denn da jetzt eigentlich alles miteinander?
Also da trainieren junge Menschen, die tanzen, die in allen möglichen Stilrichtungen tanzen. Da trainieren die Biker auf den Rampen, da gibt es die Parkourläufer. Und das Tolle an diesem Ort Es kommen Menschen zusammen, die normalerweise gar nicht so zusammenkommen, weil eigentlich alle so in ihren Peergroups verbleiben. Das heißt, die Parkourläufer treffen sich irgendwo draußen in der Betonlandschaft. Die Luftartisten brauchen bestimmte Orte, wo sie Lufthängepunkte haben. Die Tänzer sind wieder ganz woanders und unterscheiden sich nochmal je nach Tanzrichtung. Und das Tolle an diesem Ort ist, dass da alle zusammenkommen.
Und wie kommen die dann miteinander klar?
Es gibt überhaupt keine Konflikte bisher, die nicht gut geregelt worden sind. Also es gab nie irgendwie großen Streit. Die kommen wunderbar miteinander klar. Und eigentlich ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass man da klarkommt, ist auch Rücksichtnahme und auch Respekt voreinander.
Heißt das, das funktioniert dann auch wie so eine Art Integrationsprojekt?
Viel mehr als ein Integrationsprojekt. Es hat den Anspruch eigentlich, das ist wie ein Schutzraum, wo man das machen kann, was man machen will. Die Menschen kommen von überall her. Also wir haben so einen Radius von 1,5 Stunden und egal welche Hautfarbe, welche Religion, welche ob Männlein, Weiblein oder alles dazwischen. Also das ist ganz egal. Die Hauptsache ist, ich will trainieren und will Spaß haben und mich bewegen. Und das Konzept ist eigentlich überwiegend each one teach one. Das heißt, jeder lernt von jedem und jeder ist gleichzeitig Lehrer und Schüler. Und das Prinzip kennt man sehr gut aus der Street Art, wenn man sich die Skateboarder zum Beispiel anguckt. Das ist immer so, wenn jemand was kann, dann kommt der Zweite und sagt, wie geht denn das? Und dann nimmt er sich auch die Zeit und zeigt ihm das.
Das ist ja auch schon eine tolle Vorstellung, ne? Also 50 bis 100 Menschen kommen da jeden Tag zusammen mit unterschiedlichen Hintergründen. Das sind natürlich auch viele Geschichten. Gibt es da welche, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind über die Jahre?
Es gibt so viele Geschichten. Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Also es gibt zum Beispiel auch die Geschichte von Gordon. Der ist einer von den Bikern, die seit 10 Jahren bei Urbanetics mitfahren. Der hat sich inzwischen selbstständig gemacht und in Dortmund eine Bikeschule eröffnet und unterrichtet da Kinder und bringt denen das Crossroad-Fahren bei. Es gibt Artisten, die bei uns trainiert haben, die inzwischen beim Cirque du Soleil sind. Es gibt Leute, die sind in Kanada gelandet. Also es gibt ganz viele Menschen, deren Lebenswege das positiv beeinflusst hat.
Und Sie haben ja gerade gesagt, also man muss nicht Artist werden wollen, wenn man da mitmacht. Man kann sich da einfach nur ausprobieren oder so. Wie viele schlagen tatsächlich dann die Richtung ein, dass sie sagen, ja, ich möchte ja auch bitte bei Urbanetics mitmachen und auf der Bühne stehen?
Naja, erstmal muss man sagen, es ist eigentlich jeder willkommen, egal wie viel er kann. Die einzige Bedingung ist, man muss sich bewegen wollen. Das ist kein Ort, wo man sich hinsetzen kann und zugucken, wie sich andere bewegen. Das ist nochmal mir sehr wichtig oder allen, die daran beteiligt sind. Und es haben sich einige toll entwickelt daraus und haben einen Beruf draus gemacht oder aber ihre Studien damit finanziert, dass sie zum Beispiel dann als Parkour-Lehrer oder auch im Parkour-Show-Crew jetzt gerade bei der Fußball-Weltmeisterschaft, Europameisterschaft sind viele unterwegs, die auch in dem Bereich Parkour ja, die Menschen so ein bisschen begeistern in den Pausen oder in den Fanmeilen. Und da gibt es also auch Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu verdienen.
Dass da auch so viele verschiedene Menschen zusammenkommen, das passt ja wahrscheinlich auch ganz gut ins Ruhrgebiet, ne?
Das ist eigentlich perfekt im Ruhrgebiet. Wir haben ja hier ja diesen Melting Pool mit allen Menschen von überall her und das ist was sehr Verbindendes. Und wir haben zum Beispiel auch Flüchtlinge, die dann da trainieren, die kommen zum ersten Mal mit einem Helfer und dann beim zweiten Mal schon alleine, weil sie sich so wohl und sicher fühlen und auch so begrüßt werden von allen, die im Open Space sind.
Und man muss ja auch sagen, die Jugendlichen trainieren dort kostenlos. Wie trägt sich das denn dann eigentlich?
Also bis 27 trainieren sie kostenlos, danach zahlen sie einen Jahresbeitrag, ich glaube von 100 Euro. Aber der Open Space wird getragen von Stadt und Land, das heißt, das wird gefördert. Es gibt den Open Space e.V., der ist anerkannter Träger der Jugendhilfe und gemeinnützig. Und dieser Verein muss auch immer 10% Eigenanteil aufbringen.
Und jeder bringt dann den anderen etwas bei, haben Sie gerade erzählt. Aber das ist das Tolle, Sie haben ja auch von den japanischen Künstlerinnen und Künstlern erzählt, die da zum Tanzen gekommen sind. Sie suchen auch nach internationalen Artisten, die dann tatsächlich auch vorbeischauen und dort Unterricht geben. Wo begeben Sie sich da überall auf die Suche?
Also ich suche dann Artisten, die auch speziell in der Show auftreten. Das heißt, ich suche Artisten, die in das Konzept passen, was wir uns vorher ausgedacht haben. Und dafür ja, bin ich so in Europa viel unterwegs. Ich war in Paris, ich fahre jetzt nach Brüssel am Wochenende und nach Rotterdam, weil da sind die Abschlüsse von den Artistenschulen. Da schaue ich, was es da für neue, junge Talente gibt. Dann war ich in Basel. Also ich suche überall eigentlich in Europa, was es für neue Artisten gibt, die auch nochmal neue Wege suchen, Artistik auf der Bühne darzubieten.
Was es da so für neue Wege gibt, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Das ist nämlich auch ein spannendes Thema, wie sich das alles entwickelt hat. Wenn wir jetzt aber nochmal auf Urbanetics zurückgehen, also Sie haben da die Jugendlichen, die trainieren im Open Space. Nicht jeder ist dann auch bei der Show dabei. Sie suchen auch Artisten international aus. Wie sieht dann Ihre Arbeit aus, also als Regisseur? Wie viel Vorlauf haben Sie für die Shows? Wie gehen Sie die an, diese Inszenierung?
Also eigentlich ist man permanent damit beschäftigt. Das heißt, wenn die eine Show zu Ende ist, dann denkt man schon drüber nach, was machen wir denn nächstes Jahr. Das heißt, man sucht ein Thema für die neue Produktion, man sucht einen Titel und tastet sich daran. Und das machen wir auch im Kreativteam. Das heißt, wir haben eine tolle Choreografin, die Natalia Nowakowski, wir haben den Sebastian Mayer als musikalischen Leiter, wir haben Bühnenbildner, wir haben eine Kostümbildnerin, die Jana Januszewski. Und das sind alles Menschen. Wir setzen uns an den Tisch und überlegen, was machen wir nächstes Mal. Und dann entsteht oft schon die Idee ziemlich früh. Und das ist wichtig, weil ich muss die Künstler ja sehr früh engagieren, weil die Künstler, die ich haben möchte, die sind halt auch weltweit begehrt. Das heißt, man muss relativ früh schon buchen für eine Produktion, die vielleicht erst in einem Jahr stattfindet.
Na und vor allen Dingen muss das natürlich auch etwas bieten. Also wenn man sich überlegt, in die Krugerhalle, da passen 3000 Leute bei ihren Inszenierungen, da kann man ja nicht irgendwie jemanden mit einem, keine Ahnung, Jojo auf der Bühne stehen lassen.
Na, das geht vielleicht noch mit einer Kamera, aber wir suchen halt ganz spezielle Artisten, die jetzt nicht nur, sagen wir mal, 5 Bälle jonglieren, dann 6, dann 7, dann 8, dann 9, dann 10, sondern bei denen man auch sieht, warum sie auf der Bühne stehen und dass sie neue Wege beschreiten.
Und es gibt dann aber auch noch eine kleinere Produktion von Ihnen, mit denen sind Sie dann im Theater zu sehen, ne?
Ja, wir haben also Premiere gehabt im Februar mit Urbanetics Essence. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Theater Kohlenpott, mit dem Frank Hörner, ein toller Theaterregisseur. Und da sind wir neue Wege gegangen, indem wir so mein Know-how mit seinem Know-how verbunden haben und ja eine durchgehende Geschichte erzählen.
Was für eine Geschichte ist das dann?
Es geht eigentlich darum, das ist ganz witzig, weil das auch eine Analogie zum Open Space ist, es ist eine Sphäre, also wir bauen auf der Bühne so eine Sphäre auf und in der leben Menschen, rundherum ist nichts, man weiß auch nicht, ob es noch andere Menschen gibt und dann tauchen auf einmal zwei Handlungsreisen auf und verbinden sie mit der Welt und was dann dabei rauskommt, kann man im Theater sehen.
Wo als nächstes?
Als nächstes beim Düsseldorf Festival, 27.09. bis 29.09.
Das schon mal als kleiner Veranstaltungshinweis zwischendurch, kann ja auch nicht schaden. Deutschlandfunk Kultur, wir haben gerade schon viel über Urbanetics erfahren, das Herzensprojekt von Christian Eggert, aber nicht das einzige, denn er betreibt schon seit vielen Jahren eine Eventagentur und wenn man es genau nimmt, hat er sogar schon als Schüler angefangen, Veranstaltungen zu organisieren. Was waren denn das damals für Ereignisse?
Naja, so, ich sag mal so kurz nach der Schulzeit habe ich in einem Kulturzentrum gearbeitet. Da habe ich auch meinen Zivildienst gemacht. Dann haben wir Konzerte veranstaltet in diesem Kulturzentrum, aber auch Open-Air-Konzerte in der Freilichtbühne in Wattenscheid. Und vor allen Dingen haben wir damals ein ganz schönes Projekt entwickelt. Das war so, ich glaube 1990, das hieß die Kalle-Show. Das habe ich mit zwei Kollegen gemacht, mit dem Kurt Striemer und dem Peter Sömmer. Und wir haben, das ist eine Mitternachtsshow gewesen, wo um 24 Uhr gestartet ist und das Publikum wusste überhaupt nicht, was kommt. Das heißt, das waren Shows, die waren viereinhalb Stunden lang. Wir haben da alles gezeigt, von Kabarett über Dada, experimentellen Spielfilm, Live-Musik, Varieté, Comedy. Da waren Leute wie Atze Schröder, die an Anfängen, Götz Alsmann, die Misfits und viele, viele mehr. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, diese Shows mit zu inszenieren und zu gestalten. Und das sind so die Anfänge gewesen.
Was hat Ihnen daran Freude gemacht?
Mir macht es immer Spaß, oder mich interessiert es immer, verschiedene Menschen zusammenzubringen und auf der Bühne dann Übergänge zu schaffen und sich zu überlegen, wer passt wie zusammen, wer kann auch vielleicht was zusammen machen. Das heißt, da ist vielleicht eine Band. Und dann ist vielleicht jemand da, der eigentlich Artist ist, aber auf einmal singt er mit der Band zusammen. Also ich finde diese Interaktion zwischen Künstlern aus den verschiedenen Genres immer hochgradig spannend. Ich habe auch was mit Sinfonieorchester gemacht und Artisten. Und ich finde immer, wenn so Welten aufeinander kommen, das reizt mich sehr.
Wollten Sie eigentlich selbst nie auf der Bühne stehen? Hat Sie das nicht gereizt?
Das hat mich nie so richtig gereizt. Nee, ich habe immer aber auch so viele tolle Leute gesehen, dass ich mich auch nie getraut hätte, auf die Bühne zu gehen.
Okay. Da haben Sie sich dann lieber im Handball ausprobiert, was Sie vorhin erzählt haben. Sie sind ja in Hannover geboren, 1963. Ihre Mutter ist dann mit Ihnen und Ihren Geschwistern in das Ruhrgebiet gezogen. Da waren Sie 4. Wie kam es dazu?
Naja, es gab eine Trennung zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Und meine Mutter hat dann die 4 Kinder unter den Arm genommen und ist zurück in ihre Heimat gegangen und hat uns 4 alleine großgezogen.
4 Kinder unter den Arm genommen, das stelle ich mir herausfordernd vor. Was haben Sie da mitbekommen, was Ihre Mutter da leisten musste?
Also das ist eine Leistung, die ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und ich habe ja selber 2 Kinder, die sind jetzt 29 und 25. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch 2, hätte die alleine großziehen müssen und dazu noch kein oder wenig Geld gehabt, das ist eine Mammutaufgabe, die sie da gestemmt hat. Und da bin ich ja sehr dankbar für. Und dieses Jahr wird sie 100 Jahre alt. Das
100.
Ist auch. Ich habe gestern mit ihr Fußball geguckt und wir hatten sehr viel Spaß. Sie wird 100 Jahre alt und lebt noch alleine. Und das ist eigentlich ein Ziel, was ich auch habe, dass ich im Alter noch in meiner Wohnung leben kann oder in meinem Haus leben kann.
Ach, wie schön. Dann auf jeden Fall herzliche Grüße an Ihre Mutter. Kunst und Theater, hat das in Ihrer Kindheit da auch schon eine Rolle gespielt oder kam das dann erst später?
Also bei uns spielte Kultur immer eine große Rolle. Also zum Beispiel gab es immer sonntags morgens ein Frühstück, ich glaube 10, da lief immer klassische Musik. Bei uns war der große Brockhaus eigentlich die Wohnzimmerwand und hier wurde viel gelesen. Und wenn es immer ging und wir Geld hatten, haben wir uns auch Theaterstücke angeschaut oder dann ins Kino gegangen.
Was ich spannend finde, wir haben gerade von Ihrem Zivildienst erzählt und da denkt man, ja, da war er dann irgendwie schon in Richtung Kunst und Kultur unterwegs. Aber nein, Sie sind Zimmermann erstmal geworden, haben eine Zimmermannsausbildung nach dem Fachabitur gemacht. Wer hat Sie denn auf die Spur gebracht?
Naja, es ist irgendwie die Außenwelt, die sagt dann immer so Sätze wie, mach doch mal was Vernünftiges, lern mal was Vernünftiges. Und das klingelte so in meinen Ohren und dann kam irgendwann mal der Bruder von meiner Mutter, ist Architekt, der kam irgendwann mal zu Besuch und was willst du denn jetzt machen, Junge, du kannst doch nicht ewig so weitermachen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht Zimmermann. Und 5 Tage später hatte er dann eine Stelle für mich und musste mich da vorstellen. Und dann bin ich da gelandet. Ich fand eigentlich reizvoll, so diese fahrende Zunft. Ich wollte damit so ein bisschen um die Welt touren. Aber ich habe dann eigentlich nur meine Ausbildung beendet und keinen einzigen Tag als Zimmermannsgeselle gearbeitet.
Und die Wanderjahre sind dann auch ausgefallen?
Die sind auch ausgefallen, ja. Die habe ich dann später auf andere Weise gemacht.
Und warum wollten Sie dann nicht mehr da arbeiten als Zimmermann?
Naja, ich habe schon während der Ausbildung zum Zimmermann im kulturellen Bereich auch noch weitergearbeitet. Das hat mich einfach viel mehr interessiert.
Und bringt Ihnen das denn zumindest jetzt heute noch irgendwas, diese Ausbildung? Also gibt es da etwas, was Sie mit in Ihre jetzigen Tätigkeiten einfließen lassen können?
Also es gibt so ein bisschen handwerkliches Geschick aus dieser Zeit. Meine Frau wird jetzt lachen. Und ich kann vor allen Dingen 3D-Pläne gut lesen. Das heißt, bei Veranstaltungen hat man ja oft Pläne, wo es darum geht, wo hängt das Licht, wo hängt der Ton, wo sind die Projektionsflächen, wie sieht der Bestuhlungsplan aus? Entschuldigung. Und all das, ja, das kann ich sehr gut lesen.
Da komme ich nämlich gleich zur nächsten Frage, weil eigentlich Zimmermann natürlich sich schon so ein bisschen ausprobiert während der Zivildienstzeit. Sie haben dann sehr jung Ihre eigene Eventagentur gegründet, Da Capo, die gibt es nach wie vor. Wie haben Sie dann das nötige Know-how dafür sich angeeignet?
Das ist eigentlich alles Learning by Doing. Das heißt, es gab gar keine Eventagenturen, das Wort gab es noch nicht mal damals. Das heißt, wir haben angefangen eigentlich als eine Künstler- und Gastspieldirektion.
Bunte Abende wahrscheinlich, hat
ja,
man gesagt.
Ja, ne? Bunte Abende für Firmen gemacht, unser Know-how aus der Kalle-Show-Zeit genutzt und so langsam gestartet. Wir waren erst zu dritt und dann 3 Jahre später habe ich das alleine weitergemacht. Und dann war es ganz spannend, dann haben wir das Luna Varieté, in Dortmund gab es ein Varieté 1993, da haben wir die ersten 6 Programme gemacht, das heißt die Künstler ausgesucht aus der ganzen Welt und Shows inszeniert und so ging das langsam immer weiter in die Showwelt.
Christian Eggert, und da ist natürlich auch schon wieder diese Spur Artistik, die ihn besonders fasziniert und er versucht auch den neuen Zirkus hier in Deutschland ein bisschen, ja sagen wir mal, voranzutreiben. Deutschlandfunk Kultur ist hier. Christian Eckert hat gerade erzählt, wie er vom Zimmermann zum Eventmanager geworden ist. Da Capo heißt seine Agentur, die er seit 35 Jahren betreibt. Und die hat noch einen Zusatz im Namen: Kulturoffensive Ausrufezeichen. Wofür steht das Ausrufezeichen?
Kulturoffensiv, das Ausrufezeichen ist eigentlich für mich eine Aufforderung, auch immer daran zu denken, dass man auch einen kulturellen Auftrag hat. Und man zwar Geld verdienen muss, um zu leben, aber eigentlich geht es mir auch immer darum, bestimmte Dinge weiterzuentwickeln im kulturellen Bereich.
Was sind denn das dann für Veranstaltungen, die Sie organisieren?
In welchem Bereich? Also im Eventbereich arbeite ich auch für Firmen und mache für die Inszenierungen auch zum Teil Markeninszenierungen. Da kommt eigentlich dann das Geld her. Und in den anderen Bereichen, da gibt es halt Urbanetics, das ist eine Showproduktion, die auch schon, sagen wir mal, Züge vom neuen Zirkus hat. Und dann gibt es jetzt neu seit Anfang des Jahres die Produktion Urbanetics Essence. Das ist also eine Koproduktion mit dem Theater Kohlenpott, wo wir neue Wege beschreiten, auch für uns, nämlich das Theater mehr, ja, dem Theater mehr Raum zu geben, um mit Artisten und Tänzern und Schauspielern, Musikern zu arbeiten, aber auch zirzensische Elemente einzubinden. Das heißt, die Fähigkeiten von Artisten im Rahmen einer Geschichte mit zu inszenieren.
Aber es ist tatsächlich so, also mit Da Capo verdienen Sie das Geld, um sich Ihren Einsatz für Urbanetics leisten zu können?
Das ist zwischendurch so gewesen, ja, dass man, sagen wir mal, das, was ich gelernt habe, in dem Eventbereich gut anwenden konnte und ich damit dann auch das finanziert habe, ja.
Sie haben ja auch schon, wir haben für Ihre Leidenschaft für Artistik oder über Ihre Leidenschaft für Artistik gesprochen und schon lange vor Urbanetics mit Artistinnen und Artisten zusammengearbeitet. Hat sich das so ergeben oder wie hat sich da Ihr Interesse entwickelt?
Ich glaube, es war sehr früh. Ich war, glaube ich, 14, habe ich eine Show von André Heller gesehen, die ist Flickflack, ich glaube sogar in Essen im Saalbau. Und das hat mich unfassbar fasziniert. Und ich glaube, das war so eine Initialzündung. Und mich hat einfach immer begeistert, so einen Lebensextrakt zu sehen in 5 Minuten oder 6 Minuten, was ein Artist auf die Bühne bringen kann und diese Fähigkeiten, die er entwickelt hat, um das zu zeigen. Und mich hat das immer sehr fasziniert.
Das, was Sie heute da mit Urbanetics machen und was eigentlich ja André Heller auch schon gemacht hat, auch dann später mit Roncalli, ne, nennt man ja auch so ein bisschen Cirque Nouveau. Was für Vorbilder haben Sie da sonst so, außer André Heller zum Beispiel?
Man muss vielleicht dem Zuhörer nochmal gerade so ein bisschen erklären, was es ist, der neue Zirkus, wie er sich unterscheidet. Ich mache das ganz kurz. Zirkus war ja immer oder ist immer noch, gibt ja noch viele Produktionen, eigentlich eine mehr oder weniger beliebige Zusammenstellung von Nummern, getragen von Zwischenspielen mit Clowns oder dem Stallmeister. Und es gab auch Tiere auf der Bühne. Und die Dramaturgie des Zirkus ist eigentlich so höher, schneller, weiter staunen, bisschen Poesie und Lachen, aber eben keine durchgehende Geschichte.
Und im Cirque Nouveau ist das ein bisschen anders. Da gibt es ja auch berühmte Beispiele, wie zum Beispiel den Cirque du Soleil, den Sie vorhin schon angesprochen haben. Hat das auch was damit zu tun, dass das sich in Deutschland noch nicht so richtig durchgesetzt hat, dass hier eben dieses Bild vom Zirkus noch so ein ganz anderes ist und in Frankreich zum Beispiel Zirkus schon lange als Kunstform gesehen wird?
Also in Frankreich steht der Zirkus ganz klar neben Oper und Schauspiel. Also da gibt's nicht das, was es bei uns immer lange gab, so dieses Kellerkind-Zirkus-Varieté, sondern das hat eine sehr lange Tradition. Und hier in Deutschland arbeiten sehr, sehr viele tolle Menschen daran, auch neue Produktionen zu machen. Die Bedingungen verbessern sich gerade etwas, weil es auch Förderungen gibt in dem Bereich. Und einfach Menschen, Künstlerinnen, die Chance bekommen, sich länger auseinanderzusetzen, auch mit den Materialien, mit denen sie arbeiten wollen. Und da kommen sehr interessante neue Ansätze bei raus.
Zum Beispiel, also Sie haben ja gerade erzählt, Sie sind auch mal bei den Zirkusfestivals unterwegs. Was verändert sich da oder was kann man da sehen? Was ist das Neue? Vielleicht können Sie da beschreiben, was Ihnen so aufgefallen ist.
Also man muss da ja einmal zum einen unterscheiden, dass die Künstler, die auf den Festivals auftreten, die sind ja erstmal in Format gezwängt, das heißt, die können 4 bis 7 Minuten vielleicht was zeigen und nicht länger. Das heißt, die Materialrecherche und all das, was sie tun, um neue Dinge zu entwickeln, ist immer noch so ein Konzentrat. Und der neue Zirkus gibt sich aber viel mehr Zeit. Also ich sag mal, so ein Jongleur, der arbeitet mit unterschiedlichsten Materialien und man kann sich eine Stunde lang einen Menschen anschauen, wie er sich ganz intensiv damit auseinandersetzt. Und da gibt es halt eine sehr große Annäherung auch ans Theater. Das heißt, es wird auch gesprochen, es gibt tolle Texte, es gibt Live-Musik, die das begleitet und alles ist aber inhaltlich getragen.
Sie haben ja auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus Osteuropa schon gearbeitet. Da hat der Zirkus ja auch einen ganz anderen Stellenwert, ne?
Ja, da hat er auch einen hohen Stellenwert und ist aber auch, sagen wir mal so, es gab Zeiten, ich war zum Beispiel in Kiew in der Artistenschule, das war kurz nach der Wende. Also das war auch schon so ein bisschen so, dass die Kinder da auch getriezt worden sind zu Leistungen, speziell auch im asiatischen Raum und dass man das gar nicht so toll fand, wenn man gesehen hat, wie die Ausbildungen zu dieser Leistung führen. Das ist jetzt inzwischen Gott sei Dank fast überall anders, aber damals war das schon so ein bisschen so ein Schock, weil speziell im asiatischen Bereich war es halt auch so, dass die Kinder quasi gemustert worden sind und für sie entschieden worden ist, was für eine Artistik sie denn zeigen, ob sie jetzt Trapezkünstler werden, Jongleur werden oder Akrobat. Und gar keine künstlerische Entscheidung getroffen haben.
Also tatsächlich die ganz harte Schule, die da stattgefunden hat. Wie ist das denn eigentlich, also wenn Sie jetzt inszenieren und von diesen Geschichten sprechen, was sind es für Geschichten, die Ihnen wichtig sind, also die Sie erzählen wollen?
Also das ist sehr unterschiedlich. Ich meine, bei der großen Inszenierung in der Grugahalle zum Beispiel, da geht es ganz oft eher um Kaleidoskop von Geschichten oder das ist so ein bisschen, sagen wir mal, wie eine Ausstellung, wo dann auch sehr viel Freiraum bleibt bei der Betrachtung des Bildes, was der Zuschauer da rein interpretiert. Das sind also keine Theaterstücke, wohingegen die Produktion Urbanetics Essence eine interessante Geschichte hat. Da erzählen wir eigentlich, es geht auch darum, dass man mit der Gruppe sich weiterentwickeln kann und sich gegenseitig inspirieren kann und sich gegenseitig tolle Bewegungen zeigen kann und dafür sehr Freude über die verschiedenen Bewegungsformen entwickeln kann.
Deutschlandfunk Kultur, der Regisseur und Eventmanager Christian Eckert hat heute Vormittag hier erzählt, wie er urbane Straßenkunst auf die Bühne bringt und sie mit neuen Formen von Artistik verknüpft. Er steht selbst nicht auf der Bühne, das hat er auch schon erzählt, aber schont sich auch nicht. Sie arbeiten auch schon mal aus dem Krankenbett mit mehrfachen Frakturen, habe ich gehört. Wann war das nötig?
Wer hat Ihnen das erzählt? Ja. 2011 hatte ich einen Fahrradunfall, den ich selbst verschuldet habe. Da hat mich ein Auto angefahren und da war so die ganze linke Seite gebrochen. Schulter, Hüfte, Oberschenkel und so weiter. Und da war ich 4 Wochen im Krankenhaus und habe dann anschließend noch 3 Monate bei uns in der Küche in einem Krankenbett gelegen. Aber eigentlich schon nach 2 Wochen Krankenhaus schon wieder weitergemacht.
Was natürlich auch zeigt, wie viel Ihnen dieses Projekt bedeutet. Aber das stelle ich mir trotzdem sehr anstrengend vor. Vor allen Dingen, wenn man gar nicht vor Ort sein kann und da eingreifen kann, ist das ja durchaus kompliziert.
Also es gibt tolle Erfahrungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Mitarbeiter, meine Kollegen, Kolleginnen einfach dann die Initiative ergriffen haben und die haben das wunderbar ohne mich hinbekommen. Also wir waren in Zürich und in Wien mit Urbanetics 2011, da war ich gar nicht dabei. Aber das haben die toll gemacht. Das ist auch manchmal lehrreich, wenn man dann einen Schritt zurückgeht, weil man nicht so kann und dann einfach für die anderen Menschen einfach mehr Platz ist, um sich zu entfalten und die Verantwortung zu übernehmen.
Die nächsten ganz großen Shows von Urbanetics, also die kleineren, über die haben wir auch gesprochen im Theater, das ist jetzt demnächst, aber die großen, die finden dann wieder zwischen Weihnachten und Silvester in der Grugahalle in Essen statt. Wie weit sind die Planungen dafür jetzt schon?
Also wir sind relativ weit, also wir haben so eine Grundstruktur für die Geschichte. Ich bin gerade dabei, das Bühnenbild mit dem Bühnenbildner Sascha Hinz zusammenzustellen, mit dem technischen Leiter Andreas Jüngermann habe ich gestern noch zusammengesessen. Da geht es darum, auch um Tonlicht, LED-Flächen. Ich habe Künstler schon gebucht aus der ganzen Welt, spannende Artisten und Artistinnen. Ein ganz spannender auch lebt in Russland, also lebt so 2.500 Kilometer außerhalb von Moskau entfernt und hat so eine ganz irre Diabolo-Voging-Performance gemacht. Den habe ich gefunden tatsächlich in Basel und direkt engagiert.
Diabolo, was ist Diabolo?
Diabolo ist eigentlich so ein großer, wie so ein großer Kreisel. Da sind so zwei Elemente, die gleich groß geformt sind, wie so kleine Schüsseln aneinander geklebt. Und man hat so ein Seil mit zwei Stöcken und flippt die in die Luft. Und er macht da also vier oder fünf davon, lässt er tanzen. Aber vor allen Dingen ist sein Charakter so spannend auf der Bühne.
Was ist das für einer?
Na, ist halt, eigentlich so ein modern, also nennt sich Soldier of Love und hat also eine irre Performance. Voguing müsste man jetzt lange erklären, müsste auch googeln. Ist also ein Tanzstil, der so ein bisschen gay ist auch. Und mich hat das einfach auch fasziniert, mir vorzustellen, dass so ein junger Mann, der lebt da irgendwo in der Knüse in Russland und traut sich aber, solche Performances auf die Bühne zu stellen.
Ja, gerade in Russland, wo alles irgendwie verboten ist, was nur ein bisschen queer anmutet. Christian Eggert, das kann man alles erleben dann bei der großen Show zwischen Weihnachten und Silvester von Urbanetics in Essen. Viel Erfolg weiterhin und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ja, vielen Dank, Tim Wiese. Bis bald.
Sehr gerne.